Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Abschnitt der Heiligen Schrift für den Altjahrsabend liegt zugrunde 1. Könige 19, Elia am Horeb. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte. Und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank. Ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen. Und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam von dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Herr, und nun tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. In drei Schritten wollen wir diesen Abschnitt der Heiligen Schrift heute bedenken. Erstens Elias Rückblick. Zweitens Elias Einsamkeit und drittens Gottes Auftrag an Elia. Zunächst also Elias Rückblick. Am Geburtstag oder am Ende eines Jahres, so wie heute, halten wir manchmal Rückblick. Auch angesichts einer Krankheit oder auch in einem schönen Urlaub, in entspannter Atmosphäre, nutzen wir die Gelegenheit zu fragen, wie ist es bisher gelaufen und wo stehe ich eigentlich? Wo will ich hin? Bin ich noch auf dem richtigen Weg unterwegs oder bin ich abgeschweift? Bin ich ganz anderswohin unterwegs? Auch Elia blickt zurück. Es ist kein freiwilliger Rückblick, den er sich eingeplant oder ausgesucht hätte. Es ist ein notvoller Rückblick. Isabel ist wütend auf Elia. Die Königin tobt. Zunächst haben König Ahab und Königin Isabel diejenigen umgebracht, die mit ganzem Herzen und allein bei Gott, dem Herrn, geblieben waren. Jedenfalls einen großen Teil. Sie wollten ihre Herrschaft religiös untermauern und sie hatten ein Interesse daran, jetzt ihre Herrschaft ganz durchzusetzen. Isabel hatte einen Kult aus ihrer Heimat mitgebracht. Als Staatsoberhaupt wollte sie, dass die mächtigen Gottheiten ihnen wohlgesonnen waren, dass die Steuern sprudelten, dass das Kriegsglück auf ihrer Seite war und ihre Herrschaft gesichert war. Aber diese Untreue gegen den einen lebendigen Gott, die war zum politischen und religiösen Programm geworden. Erst hat man den Baalskult eingeführt nach dem Motto, ein zweiter mächtiger Gott kann doch nicht schaden. Und schließlich haben diese Baalspropheten die Waren an den lebendigen Gottgläubigen gejagt und getötet. In all diesen Schwierigkeiten ist Elia Gott treu geblieben. Und dieser Gott hat ja nicht nur einfach zugeschaut. Er hat eingegriffen, er hat sich als mächtig erwiesen. Dieser lebendige Gott hat Elias Opfer in beeindruckender Weise mit dem Altar zusammen angenommen und verzehrt. Und Elia konnte die Priester Baals dann tatsächlich töten. Sie hatten sich mit ihrer ganzen Existenz, mit ihrem ganzen Leben dem Baal übereignet. Und diese Götzenpriester waren im Widerstreit gegen den lebendigen Gott so weit gegangen, dass sie sich ritzten, um von ihrem Götzen erhört zu werden. Elia hatte sich gegen diesen staatlich verordneten Gott gewandt. Nicht nur die Autorität Baals, auch die Autorität des Königs und der Königin, Ahabs und Isabels, hat er damit angegriffen, abgelehnt. Und nachdem Elia diese Baalspropheten getötet hatte, hatte diese Königin Isabel Rache geschworen. Jetzt kommt Elia dran. Wenn es um den einen wahren Gott geht, dann geht es immer um Leben und Tod. Das machen wir uns manchmal nicht so klar. Es ist nicht immer im wörtlichen, handfesten Sinne so, aber es geht immer um unser aller Leben oder um unseren ewigen Tod. Jetzt sieht Elia sich angegriffen, er sieht sich verfolgt. Und so wie er vorher Gottes mächtige Hand gespürt hat, so hat er jetzt den Eindruck, dass Gott vielleicht gewichen ist. Als er vor die Baalspriester herausgefordert hatte, da hat sich Gott in Machttaten gezeigt. Aber was ist denn jetzt los? Wo ist Gott denn jetzt? Ein zweiter Schritt, Elias Einsamkeit. Ihnen ist vielleicht dieser eine Satz aus dem Predigttext noch im Gehör. Zweimal klagt Elia, ich allein bin übrig geblieben. Das ist eine Klage, die Elia an Gott richtet. Und eine tiefe Einsamkeit erfasst diesen Propheten Elia. Genau denselben Elia, der mit Gott Großes erlebt hat. Der jetzt in seinem Rückblick dankbar sein könnte und sagen könnte, danke Herr, dass du eingegriffen hast, dass du dich als der Mächtige erwiesen hast. Er war doch so unerschrocken. Er war mutig gegen die Baalspropheten vorgegangen. Elia, was ist jetzt von dir los, mit dir los? Isabel droht ihm mit dem Tod und plötzlich fühlt sich Elia allein und ist tief verzagt. Und da ist mindestens diese eine Seite, diese innere, subjektiv empfundene Einsamkeit im Herzen. Dieses subjektive Gefühl tiefer Einsamkeit, das kennen viele Menschen. Umfragen belegen, dass es nicht nur, wie man meinen könnte, dabei um ältere Menschen geht, die sich mehr Besuch wünschen würden. Nein, es geht auch um jüngere Menschen, die sich oft oder ständig einsam fühlen. Und diese tiefe Einsamkeit beschreiben diese jungen und alten Menschen mit verschiedenen Worten, wenn sie in den Umfragen danach gefragt werden, was heißt das denn, einsam zu sein? Viele fühlen sich niedergeschlagen und viele einsame Menschen fühlen sich isoliert. Nicht wenige fühlen sich auch ungeliebt oder wertlos, wenn sie sagen, dass sie einsam sind. Das meiste trifft hier wohl auch auf Elia in dieser Situation zu. Nach dieser wunderbaren Erfahrung von Gottes Stärke und Macht ist er jetzt ein Gejagter, ein Verfolgter, scheinbar ohne Gottes Macht und Schutz. Jedenfalls kann er das nicht spüren. Elias Niedergeschlagenheit ist doch zu erkennen, wenn er Gott bittet, sein Leben zurückzunehmen, also zu sterben. So tief geht seine Traurigkeit, ja seine Depression. Und offenbar spielt auch die Isolation bei ihm eine Rolle. Da ist keiner mehr sonst. Jedenfalls vermag Elia keinen sonst zu entdecken. Er sieht niemanden, der ihm noch zur Seite steht. Wer ist denn sonst noch dem lebendigen Gott treu geblieben? Diese traurige Frage mag sich Elia gestellt haben, als er sagt, ich allein bin übrig geblieben. Die Gemeinschaft, die wir so nötig haben, die Gemeinschaft derer, die dem lebendigen Gott treu geblieben sind, die ist für ihn so weit und unerreichbar weg. Wie auf einer einsamen Insel fühlt er sich oder auf einem weit entfernten Planeten. Ganz allein. Und wie steht es mit dem Ungeliebt? Also er wirft Gott nicht vor, dass er ihn nicht mehr liebt oder dass er ihn vergessen hätte. Aber unterschwellig klingen so Fragen mit, Herr, mein Gott, kann ich dir hier noch dienen? Oder hast du noch einen Auftrag für mich? Oder ist mein Auftrag jetzt erfüllt nach all dem, was auf dem Karmel geschehen ist? Hältst du noch an mir fest oder lässt du mich jetzt fallen? Elia spricht das nicht so direkt aus, aber die Zweifel sind doch spürbar, ob Gottes Dienst und der Auftrag hier auf der Erde zu Ende sind oder ob es noch weitergeht. Ja, vielleicht kann man sogar sagen, Elia denkt, wäre es nicht besser, Gottes Liebe zu erfahren, wenn er ganz nah bei ihm wäre? Ob sich Elia wertlos fühlt, das lässt sich schwer sagen. Aber aus dieser Erfahrung tiefer Einsamkeit lässt sich zumindest erahnen, welche Fragen ihn in seinem Wert für Gott und für andere bewegen und welche Zweifel ihm da auch kommen. Für wen bin ich denn jetzt noch gut? Dieses Gefühl der Einsamkeit bei Elia, das lässt sich sicherlich nicht einfach wegdiskutieren. Das ist ernst zu nehmen. Aber dieses Gefühl der Einsamkeit ist nicht der Maßstab für seine wahre und wirkliche Situation. Seine tiefe Traurigkeit über das Vergangene ist kein realistischer Maßstab für das, was Gott für ihn getan hat. Nein, Elia ist ja nicht ohne Grund der Prophet bis hinein ins Neue Testament. Der Prophet, auf den Juden warten. Dieser Prophet, der zur Ehre Gottes gelebt hat, der von Gott ganz bestimmte und ganz besondere Aufträge und auch Zusagen bekommen hat. Diese Zusagen sind in Erfüllung gegangen. Und jetzt mal von außen betrachtet, wirklich isoliert ist Elia nicht. Er kann diese Menschen, die treu geblieben sind und bei Gott geblieben sind, die nur ihm gedient haben, die keinen Götzendienst eingegangen sind, er kann sie nicht sehen in seiner Einsamkeit. Die vielen anderen, die bei Gott geblieben sind und die auch diese Attacken der Isebel überlebt haben. Gott sei Dank ist dieses Ich allein bin übrig geblieben objektiv falsch. Auch wenn Elia es anders fühlt. 7000 Gläubige hat der lebendige Gott hier genannt, die ihre Knie nicht vor dem Götzen Baal gebeugt haben. Und die Gefühle des Ungeliebtseins und auch der Wertlosigkeit können nicht überdecken, wie freundlich und zugewandt Gott ihm gegenüber immer noch ist. Wir merken es daran, dass er mit Speise und Trank ernährt und am Leben gehalten wird. Manchmal sind es diese sinnlichen Zeichen der Freundlichkeit Gottes. Iss und trink. Nicht nur Worte, sondern auch Taten. Und wohlgemerkt, es soll damit nichts schön geredet werden. Nein, Elia ist in einer lebensgefährlichen Situation. Das gehört auch objektiv dazu. Er ist genauso in seinem irdischen Leben, in seiner irdischen Existenz gefährdet wie heute verfolgte Christen, die ebenso in ihrer Treue Jesus gegenüber von staatlichen oder religiösen Machthabern angegriffen, inhaftiert, gefoltert oder getötet werden. Bei Elia greift Gott wiederum auf wunderbare Art und Weise ein. Ja, dieser Engel, der zu ihm kommt, der Engel des Herrn, der sagt, iss und trink, das ist eine Freundlichkeit Gottes, wie sie nur selten in der Bibel anzutreffen ist, dass Gott auf diese Art und Weise ernährt und am Leben hält. Und darüber hinaus, Gott begegnet ihm nicht im großen, lauten Sturm, auch nicht im Erdbeben, sondern im leisen Sausen des Windes. Ein dritter Schritt, Gottes Auftrag an Elia. Dann geschieht zweierlei für Elia. Gott gibt Elia einen Auftrag, 2 Könige zu salben. Und damit setzt Gott durch Elia seinen Willen um. Gott gebraucht Elia. Und er zeigt damit seinem Propheten, ich brauche dich hier und du sollst meinen Auftrag erfüllen. Aber das heißt nicht, dass Gott die Bitten des Elia ignoriert, ganz im Gegenteil. Wir hören ja auch, er bekommt den Auftrag, Elisa als seinen Nachfolger zum Propheten einzuführen. Und Gottes Geschichte mit seinem Volk ist in dieser schweren Zeit nicht zu Ende gegangen. Das ist auch das Zeichen, es wird weitergehen. Gott kündigt Heil für diejenigen an, die sich dem Götzendienst verweigert haben. Und auch das Amt des Propheten wird dann von seinem Nachfolger übernommen werden, dem Elisa. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sie führen die Regie der ganzen Weltgeschichte und auch unseres eigenen persönlichen Lebens. Und nichts, was wir im vergangenen Jahr erlebt haben, ist an ihm vorbeigegangen oder gleichsam hinter seinem Rücken geschehen. Das gilt für die guten Stunden, aber es gilt auch für die schweren Erfahrungen, die wir machen mussten. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel, der Gesandte, ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Das sagt unser Herr Jesus Christus in Johannes 13, Vers 16, kurz vor seiner Kreuzigung. Er gibt seinen Jüngern ein praktisches Beispiel, indem er ihnen die Füße wäscht und seine Jünger auffordert, genauso zu handeln. Christsein ist kein rundum sorglos Paket für die Nachfolger Jesu. Wer sich zu Jesus als dem einzigen Weg zum Vater bekennt, wird vielleicht Zustimmung, aber auch Ablehnung, Ausgrenzung und manchmal auch Hass oder Tod erleiden. Gott kann retten und er hat es auch schon so oft getan. Und viele von uns, die wir hier sitzen, haben das auch schon erlebt. Vielleicht auch gerade im letzten Jahr. Aber Gott erspart uns nicht immer schwere Wegstrecken und auch davon könnten einige von uns berichten. Aber wir gehen diese Wegstrecken nicht ohne unseren Herrn Jesus Christus. Und wie Elia dürfen wir dann auf das zurückschauen, wie Jesus in unser Leben eingegriffen hat und wie er das zu seiner Ehre auch im vergangenen Jahr gebraucht hat. Wann immer wir Sünde begangen haben und uns von ihm, dem Herrn aller Herren und dem König aller Könige entfernt haben, wo wir falsche Wege gegangen sind, wenn wir es versäumt haben, Gutes zu tun, lasst uns diese Sünden unter das Kreuz des Herrn Jesus Christus bringen. So wie es eben Schwester Hella auch berichtet hat, dass nicht nur die Krippen zu sehen waren, sondern auch das Kreuz, der Tempel und die Stiftshütte, die zeigen, Gott hat Sühne gestiftet, Sühne für die Sünden. Jesus ist mit seinem teuren Blut für uns gestorben. Und lasst uns ihm vertrauen, dass seine Gnade und seine Vergebung auch für unser Leben, für dein und mein Leben gilt. Und das, was unvollendet geblieben ist in diesem Jahr, die Bruchstücke des Jahres 2023. Sie mögen uns auch daran erinnern, wie auch Unvollkommenes, die Fragmente ein Teil von Gottes geheimnisvollem Weg sind mit dieser Welt und mit seiner Gemeinde, indem wir gewürdigt sind, ein Teil davon zu seiner Ehre zu sein. Amen. Und nun lassen